Ökonomisch kann man die globale Erderwärmung so betrachten, dass es wohl das größte Marktversagen aller Zeiten ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Food Futurist. Mein Name ist Sophia.
Und ich bin Julia.
Und heute haben wir einen echten Finanzspezialisten zu Gast. Im ersten Teil sprechen wir über das Thema Sustainable Finance. Ein Wort, das schon lange in aller Munde ist. Aber irgendwie hat sich nie etwas an den Finanzmärkten verändert. Im zweiten Teil wollen wir alles darüber wissen, was einen guten Businessplan ausmacht. Wie kann man das kapitalistische System so nutzen, dass Nachhaltigkeit an vorderster Reihe steht und diese finanziell wertgeschätzt wird?
Genau, ein Thema, das auch mich persönlich sehr interessiert, und ich bin froh, dass du heute da bist, Fabian. Du bist ja ein echter Finanzguru. Du bist Dozent an der ZHAW für die verschiedenen Fächer wie Accounting, Controlling und auch Unternehmensbewertung. Und du arbeitest noch selbstständig für verschiedene Mandate als Verwaltungsrat. Und zudem kenne ich dich auch, weil du das Home of Innovation aufgebaut hast und ich mal mit einem Startup dort meinen Arbeitsplatz hatte. Und das ist bestimmt auch ein Thema, das wir im zweiten Teil noch besprechen werden, wenn es um Businesspläne und Startups geht. Herzlich willkommen, Fabian.
Ja, toll. Freue mich, bei euch zu sein.
Hallo. Als Einstieg eine ganz banale Frage. Was genau ist Sustainable Finance und warum ist der Finanzsektor wichtig für die Transformation des Foodsystems?
Naja, so banal ist die Frage leider gar nicht. Die Finanzwirtschaft tut sich mit der Begriffsdefinition außerordentlich schwer. Ich würde die Frage wie folgt beantworten. Was ist Sustainable Finance? Es geht um langfristig orientierte finanzielle Entscheidungsfindung, die Umwelt und Gesellschaft mit einbezieht. Also nicht nur die Rendite spielt dabei eine Rolle, sondern eben auch die Faktoren wie Umwelt und Gesellschaft. Und warum ist nun der Finanzsektor wichtig für die Transformation, jetzt beispielsweise für das Foodsystem? Naja, als Kreditgeber und Investor spielt der Finanzmarkt natürlich eine wichtige Rolle und hat durch die aktive Steuerung von Finanzflüssen in nachhaltige Aktivitäten sehr großes Potenzial, den Foodmarkt zu verändern bzw. ganze Wirtschaftssysteme nachhaltig mitzugestalten.
Und also wie entsteht denn nun die Verbindung zur Realwirtschaft?
Ja, Julia, Firmen produzieren neben ihren Produkten und Dienstleistungen immer auch sogenannte Externalitäten. Diese können negativ sein, dann handelt es sich um schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft. Oder positiv in Form von zusätzlichem Nutzen. Zentral bei Externalitäten ist der Fakt, dass sie keinen offiziellen Preis haben. Ein Unternehmen zahlt also nicht für die negativen Effekte, profitiert aber auch nicht von positiven Effekten. Das heißt, Externalitäten stehen für Kosten und Nutzen, die in Marktpreisen nicht vollständig reflektiert werden. Das meist diskutierte Beispiel sind diese Treibhausgase. Gemäß Nicholas Stern, berühmter Ökonom, handelt es sich dabei um das größte je gesehene Marktversagen.
Und der Finanzsektor, wie kann das beeinflusst werden?
Ja, der Finanzsektor, der kann das beeinflussen, und zwar über die Kapitalgeber, also Investoren, Asset Manager oder auch Banken, können die verursachten Externalitäten in der Finanzierungsentscheidung berücksichtigen. Das ist natürlich nicht ganz einfach, gerade was die Messung dann anbelangt. Und zudem nimmt der regulatorische Druck natürlich auch zu.
Wenn jetzt Kapitalgeber oder externe Investoren das beeinflussen sollen können mit ihren Entscheidungen, müssten sie ja auch über alles transparent Bescheid wissen, was die Aktivitäten der Firmen sind. Ist das überhaupt möglich bei den milliardenschweren Grossfirmen, die wir aktuell im Markt haben, dass wir da Bescheid wissen?
Ja, sehr guter Punkt. Da geht es natürlich um das Thema Transparenz und es geht in diesem Zusammenhang auch um die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Da gibt es vor allem von der regulatorischen Seite aus der EU Bestrebungen, dass man eben das versucht, transparent zu machen. Aber nicht ganz einfach. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu weit gehen würde, aber wir haben ja Scope 1, 2 und 3 in diesen ganzen Nachhaltigkeitsthematik auch drin und gerade Scope 3, wo es dann darum geht, ganze Wertschöpfungsketten eben zu messen. Das ist sehr, sehr anspruchsvoll, da gebe ich dir recht. Ja.
Mhm. Könnte es im Bereich Finance nicht so Labels geben, wie man sie auch im Lebensmittelbereich kennt, zum Beispiel vegan oder Fairtrade?
Mhm. Ja, es gibt natürlich diese Nachhaltigkeitsratings. meist über ESG. Und da gibt es verschiedene Anbieter, oder, die im Finanzbereich auch sonst bekannt sind, die auch sonst Ratings machen. Also dazu gehört beispielsweise Moody's, dazu gehört Bloomberg, MSCI. Das Problem ist noch ein bisschen, wenn man sich nachher die Nachhaltigkeitsberichte anschaut oder die Bewertungen auch anschaut, ist eine sehr hohe Divergenz drin. Also was bedeutet das? Hohe Divergenz, damit meine ich, wenn wir jetzt beispielsweise Emmy oder so uns anschauen und dann die Bewertung von beispielsweise Moody's anschauen, dann passt das noch nicht so überein mit der Bewertung beispielsweise von Bloomberg. Und das ist dann sehr, sehr anspruchsvoll, oder zu verstehen, warum die Bewertungen dann so weit auseinander divergieren.
Und warum divergieren sie so stark?
Eines der Probleme ist, dass natürlich jeder dieser Ratingfirmen hat unterschiedliche Messgrößen, die herbeigezogen werden. Und die werden auch nicht 100% transparent offengelegt, was natürlich ein Teil des Businessmodells auch. Und wenn wir uns jetzt beispielsweise die traditionellen Ratings anschauen, Kapitalmarktratings, wo es um Ausfallrisiken geht, da ist die Divergenz viel, viel kleiner. Ich glaube aber schon, dass das einfach auch noch eine Entwicklung sein muss, die da stattfinden wird, und dann wird diese Divergenz dann auch ein bisschen kleiner werden, ja.
Was ist überhaupt die Relevanz von Sustainable Finance, frage ich mich da gerade, oder von diesen Ratings als Firmen? Warum macht man das überhaupt als Firma?
Ich glaube, da müssen wir mal so ein bisschen uns darüber unterhalten, oder? Dass diese Firmen, die haben natürlich irgendwo auch den Anspruch, also zum einen auf der Konsumentenseite, den jetzigen Anforderungen gerecht zu werden, oder? Zum anderen gibt es die regulatorische Seite, also das heißt, ich habe vorher schon gesagt, oder, Druck aus der EU, der nimmt zu, und in der Regel ist es so, dass die Schweiz dann immer ein bisschen verspätet, aber dann doch irgendwann die Regeln der EU dann auch übernehmen muss. Und der dritte Punkt, und das ist natürlich dann wieder Finanzmarkt in seiner Gänze, oder, ist natürlich, dass man irgendwo dann auch versucht, möglichst gute Finanzierungen zu erhalten. Und in diesem Zusammenhang ist es natürlich so, dass wenn ich nachweisen kann, dass ich hier irgendwo in diesem Transformationsprozess auch drin bin, dann stehen mir vielleicht auch andere Finanzierungsinstrumente zur Verfügung.
Und diese Berichte gehen ja meist nicht nur über Finance, oder? Da wird sich ja die ganze Wertschöpfungskette angeschaut.
Ja, also wie gesagt, da haben wir eigentlich im Prinzip dann diese verschiedenen Scopes, oder? Also das heißt Scope 1, das ist dann im Unternehmen selber, das können beispielsweise die Firmenfahrzeuge sein. Dann haben wir Scope 2, das ist dann beispielsweise, wenn man etwas einkauft, also Strom oder so. Und dann haben wir eben diesen Scope 3, und da sind alle Emissionen der gesamten Wertschöpfungskette, die da angeschaut werden. Und das heißt natürlich auch, und das ist auch noch spannend, oder? Das bedeutet natürlich auch, dass die Großunternehmen, ich habe vorher Großunternehmen angesprochen, die dann natürlich verpflichtet sind zu Nachhaltigkeitsberichterstattung, die geben das gerne auch weiter an die entsprechenden KMUs, die dann eben diese Berichterstattung auch machen müssen oder die Daten zumindest zuliefern müssen. Und da gibt es dann nicht ganze Nachhaltigkeitsabteilungen, also das wird sicher nicht noch eine Herausforderung dann werden.
Aktuell ist es ja so, dass man Scope 3 gar nicht deklarieren muss. Das ist ja noch freiwillig in der Ökobilanz. Wie siehst du das? Bräuchte es das nicht, dass wir wirklich nachhaltig sind?
Doch, natürlich. Und ich glaube, auch da gibt es gewisse Bestrebungen. Wir kennen beispielsweise von EMI, oder? Net Zero 2050 ist eine dieser Bestrebungen. Ich selber kenne es von Holcim. Die haben ein sehr ambitioniertes Ziel. Also erstens mal sind die in der Zementbranche, zum anderen haben die sich 2030 als Ziel gesetzt. Also ich glaube, so diese CO2-Thematik, die ist den Unternehmen schon bewusst. Es ist tatsächlich das Problem der Messung.
Und das finde ich spannend, dass du sagst, Holcim hat so eine ambitionierte Strategie, aber trotzdem produzieren sie eines der schädlichsten Rohstoffe, die wir haben. Ist das dann nicht Greenwashing, wenn die sagen, die sind netto null bis 2030?
Ja, kann man natürlich so sehen. Ich denke, man muss da so ein bisschen aufpassen, da prallen jetzt vielleicht auch zwei Welten so ein bisschen aufeinander. Wenn man den Begriff der Nachhaltigkeit wirklich als Ganzes versteht, dann geht es eben auch um das S in diesen ESGs. Oder? Und S, das wissen wir, steht für Social. Und Holcim ist trotz allem dann halt auch ein großer Arbeitgeber. Und dass man Businessmodelle nicht von heute auf morgen einfach mal um 180 Grad drehen kann, ich glaube, das ist uns allen auch bewusst. Und von dem her, ja, würde ich jetzt mal sagen, am Ende ist es die Notwendigkeit oder ist die Notwendigkeit häufig die Grundlage menschlichen Handelns. Und da braucht es von Zeit zu Zeit vielleicht so ein bisschen sanfter Druck. Aber we are on the right way.
Wir hatten schon gerade so diese fehlende Transparenz auch angesprochen. Und ich glaube, gerade in so Nachhaltigkeitsbilanzierungen ist ja auch oft auch gar nicht klar, woher Gelder stammen oder wie das zusammenhängt. Also jetzt als konkretes Beispiel haben wir uns zum Beispiel mal ein KMU auch in der Hochschule angeschaut und es versucht nach GWÖ zu bilanzieren. Aber dann gerade auf der Finance-Seite war halt dann eine Bank drin gestanden als Hausbank. Aber dann gibt es natürlich den Nachhaltigkeitsbericht dieser Hausbank. Dann haben wir uns darauf weiter verwiesen. Aber irgendwie war alles ziemlich untransparent. Und wie geht man daran, wenn man jetzt sagt, ich will Finance nachhaltig gestalten?
Also wie geht man da ran? Also ich glaube, wenn es ein Rezept dafür geben würde, dass das jetzt hier gerade auf dem Tisch liegt, dann ja, würde ich sehr wahrscheinlich nicht mit euch beiden sitzen. Ich weiß es auch nicht, ganz ehrlich. Ich glaube, es gibt verschiedene Ansätze, es gibt verschiedene Instrumente. Und ich glaube, man darf umgekehrt nicht vergessen, oder? Auch die Bank hat ja ein gewisses Reputationsrisiko, oder? Wir haben es jetzt immer sehr, ich sage jetzt mal, einsilbig betrachtet im Sinne von, okay, was können die Unternehmen tun, damit sie dann irgendwo sich transformieren, dann vielleicht auch vom Finanzsystem so ein bisschen davon profitieren. Aber wenn man sich mal auf die andere Seite dann stellt, du hast gesagt, die Hausbank, oder? Die hat ja auch ein gewisses Risiko, wenn sie in die falschen Firmen investiert und investiert im Sinne von Fremdkapital gibt. Weil gerade die NGOs, die machen natürlich vor allem über die Banken sehr, sehr viel Druck, dann in die richtigen Unternehmen zu investieren. Und ich glaube, so diese Wechselwirkung, die erzeugt nachher ein nachhaltiges Finanzsystem.
Glaubst du, wenn das Finanzsystem wirklich nachhaltig wäre, würden wir genauso viel Geld verdienen wie heute?
Ja, davon bin ich überzeugt. Also davon bin ich wirklich fest überzeugt. Sagen wir mal so, natürlich kann es sein, dass dann irgendwo die Rendite mittelfristig oder kurz bis mittelfristig ein bisschen sinkt. Aber ich glaube fest daran, dass wenn die Konsumenten sehen, dass das wirklich aus tiefstem Herzen und mit voller Überzeugung nachhaltig ist, dann sind sie auch bereit, diese Preise zu bezahlen. Und von dem her denke ich schon, dass wir gleich viel verdienen werden. Ich nehme das Wort Geld jetzt mal raus. Vielleicht muss dann die Messgröße eine andere sein. Vielleicht müssen wir dann eben beginnen, diese Externalitäten, von denen ich auch schon gesprochen habe, zu bepreisen. Und dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir zu ähnlichen Ergebnissen führen können. Die Frage ist natürlich auch, müssen wir das? Also ist das, also da geht es jetzt natürlich in eine sehr philosophische Diskussion, oder? Muss denn die Rendite auch immer so hoch sein, oder? Und ja, lassen wir das Thema.
Also kann sozusagen jede und jeder da draußen dazu beitragen, dass das Finanzsystem nachhaltiger wird?
Ja, unbedingt. Der Staat, der setzt zwar die Rahmenbedingungen und die Anreize, aber schlussendlich ist der entscheidende Faktor, dass die Unternehmen nachhaltige Maßnahmen ergreifen und daneben wir als Privatpersonen entsprechend investieren. Das heißt, wir können eigentlich als Investor Unternehmen mit guten ESG-Ratings, und da kommt natürlich dann wieder das Stichwort Transparenz, oder sogar mit spezifischen nachhaltigen Wirkungen bevorzugen in unserer Investitionsentscheidung. Und das führt zu einem Wandel des Marktes, ja.
Es gibt ja nun so oder seit einigen Jahren nachhaltigere Impact-Investment-Firmen. Mhm. Wenn man jetzt als Endkonsument in so einen Fonds von einem Impact-Investment-Firma investiert, ist das dann besser als wenn man einen klassischen Fonds von einer Bank nimmt zum Beispiel.
Definiere besser.
Also nachhaltiger.
Ja, also ich glaube, die Banken haben da mittlerweile auch sehr, sehr viele Fortschritte gemacht. Also es gibt auch bei den Banken Fonds, die eben auch auf diese Nachhaltigkeitsindizien dann ansprechen und die genau eigentlich auf das abzielen, dass man hier nachhaltig dann entsprechend auch investiert. Es gibt immer Vorreiter. Das genannte Beispiel von dir, das ist sicherlich so. Und das ist dann aber auch das, was wieder Druck erzeugt auf die traditionellen Kapitalgeber. Ja.
Was gibt es noch? Weitere Instrumente, um nachhaltige Unternehmen zu unterstützen?
Ja, also jetzt so von der Unternehmensseite her ist das, möchte ich hier auf drei Beispiele eingehen. Also das eine ist, das sind die sogenannten Sustainability-Linked Loans. Die können für die gesamte unternehmerische Tätigkeit verwendet werden. Also das heißt, es wird dabei ein Nachhaltigkeitsziel im Rahmen der Transformation definiert. Wir könnten jetzt beispielsweise sagen, eben EMMI, Net Zero 2050. Und aufgrund dieser Ziele wird dann der Loan praktisch definiert und am Schluss wird geschaut, okay, wie ist der Zinssatz, wurde das Ziel erreicht und so wird der Zinssatz angepasst. Das heißt, die Mittelverwendung, die ist wirklich für die gesamte Transformation gedacht. Und dann gibt es noch die Green oder Social Loans, die haben eine eingeschränkte Mittelverwendung. Also das heißt, die grüne Anleihe, die umweltfreundliche Projekte, wie beispielsweise erneuerbare Energien oder nachhaltige Infrastruktur finanziert oder Social Impact Anleihen, die Projekte finanziert mit positiven sozialen Ergebnissen. Die beiden Instrumente, die sind von Anfang an klar, aber dann eben zweckgebunden und können für Social oder Umweltthemen eingesetzt werden. Ja.
Und wo siehst du so die aktuellen Herausforderungen im Bereich Sustainable Finance?
Also wie wir bereits vorher gemeinsam irgendwo auch erkannt haben, oder, ist das sicherlich der Mangel an standardisierten Metriken zur Bewertung dieser Nachhaltigkeit. Also das ist ein Riesenthema. Dann haben wir sicher auch das Thema Greenwashing, kurzfristige finanzielle Anreize, die natürlich im Konflikt mit langfristigen Nachhaltigkeitszielen stehen können. Und diese Herausforderungen erfordern eine Zusammenarbeit aller Beteiligten, Standardisierung von ESG-Berichtsrahmen und auch Anreize für nachhaltige Praktiken durch regulatorische Maßnahmen und Marktmechanismen. Ich glaube aber fest daran, dass nachhaltiges Handeln auch im Finanzbereich weiter an Bedeutung gewinnen wird, da immer mehr Anleger den Wert der Integration von Nachhaltigkeit in ihre Entscheidungsprozesse einfach auch erkennen, oder? Und der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie an und handelt dann.
Sehr gutes. Fast schon Schlusswort. Zum Schluss habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar bist du ja auch Dozent vom CAS Food Finance, der Food World Academy. Und wie schaut ihr das Thema Sustainable Finance dort an?
Guter Input. Da haben wir natürlich auch verschiedene Module, wir haben auch verschiedene Gastreferenten, die eben genau auf dieses Thema eingehen, um eigentlich die Dinge, die wir jetzt heute hier besprochen haben, auch nochmals wirklich transparent für unsere Studierenden dann darzulegen. Und es ist immer interessant, oder? Gerade bei diesem Thema, da muss ich dann auch gar nicht viele Slides oder sowas vorbereiten, sondern man gibt diesen Begriff mal rein und dann brodelt es eigentlich schon los und jeder hat so eine pointierte Meinung dann auch dazu. Das ist dann auch für mich wirklich sehr erfrischend, ja, was da dann kommt.
Und an wen richtet sich der CAS? Also wenn ich jetzt denke, das klingt ganz spannend, wer kann sich da anmelden?
Ah, grundsätzlich alle. Also die Zielgruppe oder geht natürlich so ein bisschen in Richtung Personen, die Projektleitung haben, Personen, die vielleicht irgendwo auch jetzt ins erweiterte Management aufsteigen und zumal so ein bisschen verstehen wollen, wie diese Finanzflüsse innerhalb des Unternehmens eben auch passieren. Beispielsweise Maschinenführer, der vielleicht auch mal wissen möchte, ja, aber warum kommt jetzt immer dieses Controlling und fragt, wie lange die Maschine abgeschrieben wird. Solche Dinge, die besprechen wir natürlich und versuchen die auch näher zu bringen.
Sehr gut. Das klingt ja alles schon mal sehr spannend und auch, als hätten wir noch einiges an Arbeit vor uns. Aber ich glaube, ein Teil wäre doch, dass Unternehmen einen Businessplan erstellen, um auch Kapital zu erhalten, dass ihre nachhaltigen Lösungen wirklich marktfähig werden. Gibt es da Stolpersteine, die vermieden werden können?
Und genau über diese Stolpersteine, Entschuldigung, dass ich dich jetzt hier unterbreche, Julia, sprechen wir in unserer nächsten Folge. Und zwar haben wir jetzt schon tatsächlich über 20 Minuten geredet. Und ja, ich bin mega gespannt, was du uns in der nächsten Folge über diese Stolpersteine und den nachhaltigen Businessplan erzählen wirst. Weil ich glaube, alles beginnt beim Businessplan. Und wenn wir den nachhaltig schärfen, kann das schon mal ein guter Start sein. Danke für deinen Besuch.
Danke, dass du da warst. Kannst du noch Tschüss sagen?
Oh, okay. Okay. Ja, hat viel Spaß gemacht mit euch. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Der Podcast ist produziert von Food World. Skript und Recherche Sophia Graupner und Julia Zumstein.